HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
Au Frankreich.
Zwei Völker mitten in Europa.
Écho d'Azur. Et haute couture, viel zu dur.
Deutsch-französische Freundschaft, das ist keine Sache der Regierungen.
Frankreich, Frankreich. Frankreich, Frankreich.
Bei diesem Treffen haben wir über alle Themen gesprochen, wie zwei große Länder eben. Zwei große befreundete Länder, zwei große europäische Länder, zwei große Länder, die auch auf der Weltbühne ihre Rolle spielen wollen.
In jeder langjährigen, stabilen Beziehung gibt es Phasen der Leidenschaft und solche der Vernunft. Im Augenblick befinden sich unsere beiden Länder eher in einer Phase der, sagen wir mal, leidenschaftlichen Vernunft.
Au Frankreich, au Frankreich, au Frankreich, au Frankreich, Frankreich.
Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié franco-allemande.
Ce que vous représentez ce soir ici au Louvre.
Wofür ihr heute Abend hier steht, ist eine Leidenschaftlichkeit, Enthusiasmus, die Energie des französischen Volkes.
C'est l'énergie du peuple de France. Vive la République. Vive la France.
Gut 66% der Wähler gaben ihm seine Stimme. Emmanuel Macron, 39 Jahre jung, gewinnt die Präsidentschaftswahl im zweiten Wahlgang deutlich gegen die rechtsextreme Marine Le Pen, die aber ein historisches Wahlergebnis mit 34% erzielte. Und jetzt fängt die Arbeit erst richtig an, nämlich ein Land zu einen, dessen Wahlvolk völlig uneins ist und von dem über 40% im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen klar gegen Europa votierte. Was ist nur mit Frankreich los? Das Land der Aufklärung und der Menschenrechte, das die Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit geprägt hat. Ein Land, das Zufluchtsort vieler Exilsuchender war und mit dem wir das vielbeschworene Lebensgefühl, das Savoir-Vivre, verbinden. Reden wir in dieser Sendung also auch über die Liebe, die sowieso eine Meisterin aus Frankreich ist. Und wie wir auf der anderen Rheinseite und wir auf der anderen Rheinseite sind ihre Schüler. Immer wieder haben wir von unseren französischen Nachbarn lieben gelernt. Und wir haben Frankreich selbst lieben gelernt. Diese Liebe, unsere Liebe, braucht sie mehr denn je, die Grande Nation. Nachdem nun die große Schlacht geschlagen ist, aber das Ringen um Frankreichs Zukunft trotzdem weitergeht. Unsere Nachbarn haben gewählt und wir konnten nur zuschauen. Aber jetzt muss es weitergehen zwischen uns und Frankreich, weil wir einander brauchen, in guten und in schlechten Tagen. Deshalb haben wir uns heute entschlossen, eine Art Liebeserklärung an Frankreich zu senden, die den Titel trägt Je suis la France, Liebesgrüße aus Deutschland. Und warum sie Frankreich liebt, das sagt Ihnen gleich mal vorneweg unsere Kollegin Birgit Spielmann.
Ganz Paris träumt von der Liebe. Und ich war in einer Vernunftehe gelandet. Das hatte ich mir durch den Wechsel von der Realschule aufs Gymnasium selbst zuzuschreiben. Es blieb mir nichts anderes übrig, ich musste Französisch lernen. Und das fiel mir schwer. Zum ersten Mal emotional gepackt hat mich das Land mit dem Roman »Das Schweigen des Meeres«. Trotz der Mühe beim Lesen, über fast jedes Wort hatte ich die deutsche Übersetzung geschrieben, war ich fasziniert von dem Widerstand, der dem deutschen Besatzer entgegenschlägt. Der ältere Herr und seine Nichte sprechen nichts mit dem Offizier, außer einem Adieu bei seinem Abschied. Am Ende des Romans von Vercors war mein Französisch flüssiger und das Interesse für das Land größer. Das hatte ich meiner engagierten Lehrerin zu verdanken. Die Abi-Reise ging nach Paris und danach stand mein Entschluss, Französisch zu studieren, fest. Die Metropole mit ihrer Schönheit, ihren so unterschiedlichen Stadtteilen und ihren zahlreichen Kulturangeboten hatte mich in ihren Bann geschlagen. Dieses öffentliche Leben, das in der Mittagspause und nach der Arbeit in den zahlreichen Cafés und Bars stattfand, kannte ich aus Deutschland nicht. Als ich mit 19 Jahren in Paris Silvester feierte, war ich fassungslos, um Mitternacht und noch lange darüber hinaus von wildfremden Menschen auf der Straße geherzt zu werden, die mir überschwänglich ein gutes neues Jahr wünschten. Mit dem Schriftsteller Marcel Proust begab ich mich auf eine faszinierende Vergangenheitsreise und tauchte über die Liebesgeschichten von Marguerite Duras in Frankreichs Kolonialgeschichte und die damit verbundenen Verbrechen ein. Die Grausamkeiten des Algerienkriegs beschäftigten mich lange. Aber es gab Mutige, die sich im sogenannten Manifest der 121 dagegen zu Wort meldeten, wie Jean-Paul Sartre, der Filmregisseur François Truffaut oder die Schauspielerin Simone Signoret und viele andere Kulturschaffende mehr. In zahlreichen Kinos konnte man Filme in Originalsprachen anschauen und das Théâtre du Soleil unter seiner Chefin Ariane Mnouchkine wartete mit immer neuen ungewöhnlichen Inszenierungen auf. Sich in Paris zu verlieben, fiel mir im doppelten Wortsinn leicht. Die Leichtigkeit, die Musikalität der Sprache faszinierten mich. Die Aufmerksamkeit, die dem Essen, seiner Zubereitung und dem Verzehr entgegengebracht werden, machen für mich immer noch einen nicht unerheblichen Teil der Anziehungskraft aus. Das leichte Lebensgefühl am Mittelmeer, der Geruch von Mimosen und Lavendel, waren wie eine Art Sucht. Dass die Bretonen sich von Paris nicht so ganz ernst genommen fühlen, merkte ich bei einem längeren Aufenthalt in Rennes. Und dass die Nordlichter in Lille die Sonne im Herzen tragen, wusste ich, nachdem ich ein Jahr dort war, schon lange vor dem Erfolgsfilm Willkommen bei den Stieß. Meine Liebe zu Frankreich hat sich mit den Jahren verändert. Es gab, wie das in Beziehungen nun mal so ist, Enttäuschungen. Dazu zählen die Unfähigkeit und der Unwille von Politikern, Konzepte gegen die hohe Arbeitslosigkeit und ihre sozialen Folgen zu entwickeln und der rasche Aufstieg des Front National. Blind vor Liebe war ich nie, aber ich habe dieser tiefen Zuneigung zu Frankreich einige der schönsten und intensivsten Momente meines Lebens zu verdanken.
Eine Liebeserklärung an Frankreich. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Es war am späten Abend, als Emmanuel Macron am Louvre auf das Rednerpult stieg, an jenem Ort, der für die Kultur und Geschichte Frankreichs steht, der sich mitten im Herzen der französischen Hauptstadt befindet. Und dann erklingt auch noch die Musik, die mit Bedacht gewählt wurde, Beethovens Ode an die Freude, die Europahymne. Mehr Inszenierung geht kaum noch. Zuvor haben seine Wähler mit ihm gebankt, sich versammelt. Es war das bunte Frankreich, das in Jubel und Begeisterung ausbrach, als um 20 Uhr gestern Abend klar war, Macron ist der nächste Präsident der 5. Republik. Den Abend fasst Johannes Ducho zusammen.
Wir haben gewonnen. Dieser Jubelruf wird immer wieder angestimmt. Auch schon vor 8 Uhr, als kurz vor der Schließung der Wahllokale der Countdown des Fernsehprogramms auf die Großleinwände übertragen wird. Als auf dem Bildschirm die 65% für Macron erscheinen, kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Wir sind sehr zufrieden. 65%, das ist richtig viel. Das ist mehr, als wir gehofft hatten. Hier ist eine Wahnsinnsstimmung, das ist wichtig. Die Zahlen schwanken, aber es sind wohl mindestens 20.000 Menschen in die Höfe zwischen dem weltberühmten Kunstmuseum gekommen. Viele junge Menschen und viele Einwanderer. Das bunte Frankreich, das Macron im Wahlkampf unterstützt hat. Mamane beispielsweise will feiern, aber auch den neuen Präsidenten persönlich sehen. Andere sind wie Nicole aus Erleichterung gekommen.
Super, ich bin Europäerin, hundertprozentig. Und das war jetzt so wichtig, dass Frankreich in Europa bleibt. Das wäre einfach unmöglich gewesen. Was ist Europa ohne Frankreich?
Man konnte ja zwischen zwei Wege aussuchen, also Nationalisierung und Globalisierung. Und ich finde es toll, dass man die Globalisierung halt ausgesucht hat.
Remy meint, er sei eigentlich eher Tourist, aber dann rückt er doch mit seinem Wahlgeheimnis heraus. Ich habe mich enthalten und einen leeren Wahlumschlag abgegeben, sagt Remy. Mehrfach schafft es der Zufall, was keine Regie hingekriegt hätte. Zum Beispiel als Licke Lee singt, ich folge dir, während auf den Großbildschirmen die traditionelle Verfolgungsjagd des neuen Präsidenten durch Dutzende Kameraleute auf Motorrädern übertragen wird. Der Moderator heizt die Menge ein. Seid ihr in den nächsten 5 Jahren dabei? Zehn Jahre rufen mehrere aus der Menge, gleich für 2 Amtszeiten. Langsam, alleine, mit ernsten Zügen läuft Emmanuel Macron die Gebäude des ehemaligen Königspalastes ab. Macron war es, der den Louvre ausgesucht hat für diese Feier. einen Steinwurf entfernt von seinem neuen Amtssitz, hat es doch nicht die Symbolik der Place de la Concorde, wo zuletzt 2012 Nicolas Sarkozy seinen Sieg feierte. Auch die Bastille oder die Place de la République schienen dem 39-jährigen und damit jüngsten Präsidenten der französischen Geschichte nicht geeignet. Beide Plätze sind Symbole der Linken in Paris. Nach 2 Minuten betritt Macron die Bühne. Als er die Arme hebt und den jubelnden Menschen zuwinkt, lächelt er zum ersten Mal. Dass er die Europahymne für seinen Einzug gewählt hat, hat nach dem europafeindlichen Wahlkampf hohen Symbolwert. Dass die Menge mitsingt, einen noch höheren. Macron bedankt sich bei seinen Helfern, nimmt sie aber auch sofort in die Pflicht. Immer wieder betont er, die neue Aufgabe für die Bewegung En Marche werde gewaltig. Ganz konkret auch für die Parlamentswahl in 6 Wochen. Die meisten hier wollen über so etwas heute Abend erst einmal nicht mehr nachdenken. Macrons Frau Brigitte soll endlich auf die Bühne kommen. Und ihrem siegreichen Mann einen Kuss geben.
Und das hat sie dann auch gemacht. Da ist sie wieder, die Liebe in Zeiten des Triumphes. In seiner Rede bedankt sich Macron nicht nur für den Mut und das Wohlwollen seiner Wähler, sondern er spricht auch zu denen, die für Le Pen gestimmt haben. Ja, buht sie nicht aus, hat er gesagt, und zwar seinen Anhängern, und versichert, er respektiere die Le Pen-Wähler, werde aber alles in den kommenden 5 Jahren tun, damit sie keinen Grund mehr haben, die Extremen zu wählen. Professor Jürgen Ritter, Essayist und Literaturwissenschaftler an der Sorbonne Nouvelle in Paris. Guten Abend dorthin.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Wie haben Sie Macrons Rede, seinen Auftritt und diese Inszenierung, die dann mit dem Singen der Marseillaise geendet hat, vor dem Louvre gestern Nacht wahrgenommen?
Na, bewegend war das schon, aber es war auch angekündigt. Er hat ja gesagt, dass er kein Präsident normal sein wolle, wie sein Vorgänger François Hollande. Und man hat ihm auch nicht zugemutet oder zugetraut, dass er ein Präsident bling-bling wird, wie Sarkozy es war, der etwas zu sehr dem Flitterkram und den Attributen des Reichtums zugeneigt war. Also er will die Präsidiale, ja, die geradezu monarchische Funktion der französischen Präsidentschaft, wieder einführen. Und das hat er ja gezeigt mit dieser kleinen Inszenierung zur Europahymne. Unser Korrespondent hat es gerade gesagt, das ist ein flammendes Bekenntnis zu Europa. Und das war eigentlich das Mutigste, was Macron in diesem Wahlkampf getan hat. Denn in Frankreich, wo der politische Diskurs in allen politischen Lagern so stark renationalisiert worden ist in den letzten Jahren, also auch bei den gemäßigten Kräften, da ist es fast schon ein sicherer Weg gewesen, Wahlen zu verlieren, wenn man sagte, ja, ich will Europa. Und da hat er daran festgehalten. Und das habe ich auch sehr bewundert, und das haben viele an ihm bewundert, zumindest die alle, die gestern Abend da waren.
Dennoch, nur ein Viertel der Franzosen hat aus Überzeugung für Macron gestimmt. Die anderen taten es allenfalls, um Schlimmeres zu verhindern. Das heißt, der neue französische Junge und auch durchaus charismatische Präsident geht mit geringer Legitimation aus dieser Wahl hervor, weil er nur einen kleinen Teil des Volkes hinter sich hat. So ungefähr muss man das deuten?
Ja, geringe Legitimation, ich wäre etwas vorsichtiger damit, denn es ist ja immerhin nur mal gewählt. Und diejenigen, die zu Hause bleiben, les absents heißt es auf Französisch, on toujours tort, die Abwesenden irren sich immer. Also das ist jetzt ein 65- oder 66-prozentiges Wahlergebnis. Aber es stimmt, es ist keine Liebesheirat mit diesem Präsidenten. Aber auch das ist neu, und das ist vielleicht sogar gut in Frankreich, wo man doch allzu sehr, weil es eben ein solches Präsidialsystem ist, auch zu sehr auf die Person fixiert ist und dass es eine unbedingte Anhängerschaft sein muss, dass man ein Gaullist oder ein Sarkozyst ist oder ein Hollandist und so weiter, dass das auch eine Vernunftwahl sein kann, dass man sagt, wir nehmen den jetzt, weil wir glauben, das könnte am besten sein, auch wenn er nicht ganz unserer politischen Familie entspricht, auch wenn wir ihn vor einem Jahr noch gar nicht gekannt haben, das ist auch für viele der Fall gewesen, dann ist es aber doch eben eine Wahl für ihn gewesen auch. Also ich würde das jetzt nicht zu sehr runterreden wollen.
Wollte ich auch gar nicht tun. Wie soll ich ein Land regieren, in dem es mehr Käsesorten als Tage im Jahr gibt, hat de Gaulle mal gesagt. Diese vielen Käsesorten gibt es immer noch in Frankreich, und ich benutze jetzt mal für das Symbol eines gespaltenen Landes, das Macron einen will. La tâche est immense, hat er gesagt, die Aufgabe ist immens. Welche Probleme muss er eigentlich als erstes lösen?
Na, es sind ganz gewiss wirtschaftliche Probleme. Probleme, die ja dazu geführt haben, dass in den Regionen, die das, was man den Strukturwandel nennt, am wenigsten gut geschafft haben, das ist der Norden, der mal Bergwerksregion war, der Osten war es auch zum großen Teil, und da ist ja Marine Le Pen besonders stark geworden. Also es geht schon darum, dass man in diesen Regionen, die zum Teil ja auch wirklich sehr verwüstet sind, in dem Sinne, dass der Staat vollkommen abwesend ist, geht man in diese mittleren Städte, die so um die 5.000, 10.000 Einwohner haben, da gibt es dann oft das Postamt nicht mehr, die nächste Polizeistation ist 15 Kilometer weit weg, es hält kein Zug mehr, die Schulen sind geschlossen. Also alles das hat zu großen Frustrationen bei den Menschen geführt und da muss man etwas tun, um das Leben wieder etwas zu deökonomisieren oder also das Diktat der reinen Wirtschaftlichkeit beim öffentlichen Versorgen, beim öffentlichen Dienst wieder zurückstellen. Also ein Land braucht Kohäsion und Kohäsion kostet eben, dass der Staat das überall präsent ist. Ich glaube, da ist etwas zu tun, da muss er in Infrastrukturen investieren, aber es ist nicht nur für meine Begriffe eine reine wirtschaftliche Angelegenheit. Der Wahlkampf ist von Marine Le Pen insbesondere mit einer unglaublichen Brutalität und Vulgarität geführt worden, so wie man sie in Frankreich gar nicht gewöhnt war. Und das hat zu Verhärtungen und auch zu Verletzungen geführt. Genauso wie das Verhalten der extremen Linken, Mélenchon, der geradezu nihilistische Position eingenommen hat, dem am Ende gesagt hat, ist mir egal, ob Macron oder Le Pen dasselbe. Das halte ich für unglaublich gefährlich. Und das hat auch für sehr viel, das hat für Verletzungen gesorgt und auch für Aufgeregtheiten gesorgt. Und die muss Macron jetzt erst einmal beruhigen und darüber muss er erst mal ein bisschen Gras wachsen lassen und trotzdem gleich anfangen zu arbeiten.
Und natürlich die Arbeitslosenquote liegt bei 10% im Moment. Ich glaube, die Jugendarbeitslosigkeit ist noch sehr viel höher. Auch da muss er ran. Aber die nächste Hürde werden die Präsidentschaftswahlen im Juni sein. In der Regel wird dem neuen Staatschef ja eine Regierungsmehrheit verschafft. Das könnte dieses Mal sehr schwierig werden. Könnte es auch gar nicht klappen?
Ja, Le Monde schreibt heute, das Schlimmste steht noch bevor für Macron. Und das ist nun wirklich sehr schwierig. Wir wissen nicht, was in einem Monat passiert. Da die Parlamentswahlen immer direkt im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen stattfinden, sind sie Mehrheitsbeschaffungswahlen. Aber wir haben ja einen Kandidaten, der parteilos ist, der eine Bewegung hat, der jetzt in eine Partei verwandeln will. Aber die Partei ist eigentlich nicht implantiert. Und wir wissen wirklich nicht, was jetzt dabei herauskommt, wie die Wahlen ausgehen. Und ich glaube, man hat vielleicht auch etwas zu früh die alten Parteiformationen schon beerdigt. Sie haben katastrophal abgeschnitten bei diesen Präsidentschaftswahlen. Der Präsident, der Kandidat der regierenden Sozialisten ist mit 6,3. Ja, es sind 6,3% verabschiedet worden, das muss man sich mal vorstellen. Aber es ist eben doch eine alte Partei und die hat in den Departements schon ihre und in den Wahlkreisen schon auch ihre alten, naja, ihre alten Vertreter. Und ich glaube, die werden schon etwas besser abschneiden als die 6,3%, die Armand gehabt hat.
Und Totgeglaubte leben länger, das kennen wir auch. Sie leben in Frankreich, Herr Professor Ritte. Wie beschreiben Sie in einem Satz Ihre Liebe zu diesem Land?
Ja, zu diesem Land und zu dieser Stadt, es ist bei allem, gegen alle Stürme, der Sinn für die wirklichen Dinge des Lebens, für die Freundschaft, für das, was schön ist, das, was gut ist, bei allen Anfechtungen auch der feine Sinn für Humor, den die Franzosen haben, für Selbstironie, aber auch die Respektlosigkeit, die sich im Humor äußert. Und das ist schon sehr viel, was das Leben sehr, sehr angenehm macht.
Professor Jürgen Ritter, Essayist und Literaturwissenschaftler an der Sorbonne Nouvelle in Paris, haben Sie ganz herzlichen Dank. Nun brauchen wir noch mal eben eine weitere Liebeserklärung literarischer Art an die geschundene Nation. Hier kommt die erste Liebeserklärung, literarische Liebeserklärung von Karl Ludwig Börnes Schilderungen aus Paris. Der Ausschnitt daraus ist überschrieben mit Lebensessenz. Essenz, ein wunderschöner Text.
Nicht einem Strome. Einem Wasserfalle gleicht hier das Leben. Es fließt nicht, es stürzt mit bedeutendem Geräusch. Die Zeit wird nicht mit 1000 Liebkosungen abgeschmeichelt, und der Hunger ist der einzige Zeiger, welcher die Zahl der verbrauchten Stunden ehrlich angibt. Wer lange leben will, der bleibe in Deutschland, besuche im Sommer die Bäder und lese im Winter die Protokolle der Ständeversammlungen. Wer aber Herz genug hat, die Breite des Lebens seiner Länge vorzuziehen, der komme nach Paris. Jeder Gedanke blüht hier schnell zur Empfindung hinauf, jede Empfindung reift schnell zum Genusse hinan. Geist, Herz und Sinn suchen und finden sich. Keine Mauer einer traurigen Psychologie hält sie getrennt. Wenn man in Deutschland das Leben destillieren muss, um zu etwas Feurigem, Erquicklichem zu kommen, muss man es hier mit Wasser verdünnen, es für den täglichen Gebrauch trinkbar zu machen. Paris ist der Telegraph der Moderne, das Mikroskop der Gegenwart und das Fernrohr der Zukunft. Es ist ein Register der Weltgeschichte und man braucht bloß die alphabetische Ordnung zu kennen, um alles aufzufinden. Es ist schwer, hier dumm zu bleiben, denn habe der Geist auch keine eigenen Flügel, er wird von anderen emporgetragen. Doch verzweifle darum keiner, der Beharrlichkeit gelingt alles.
Und beharrlich wird er sein müssen, der neue Emmanuel Macron, 39 Jahre alt, Senkrechtstarter, ehemaliger Banker, europäischer Überzeugungstäter, Absolvent der Eliteschule ENA und einst Darsteller einer Vogelscheuche in einer Theater-AG in seiner Geburtsstadt Amiens unter der Leitung seiner heutigen Ehefrau. Die steht hinter ihm und auch die Bewegung En Marche mit Ausrufezeichen. Was ist dieses En Marche für eine Bewegung? Wo kommt sie her und was kann sie bewirken? Barbara Kostolnik über eine völlig neue politische Kraft, die vor etwas über einem Jahr entstand und nun den Präsidenten stellt.
So inbrünstig wie die Franzosen das Marchon ihrer Hymne schmettern, was lag da näher, als eine neue französische Bewegung En Marche zu nennen? Vor etwas über einem Jahr machte man sich jedoch noch reichlich lustig über diese Bewegung. Das ist schon zum Lachen, ironisierte der radikale Linke und gescheiterte Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon. Die Leute, die das ganze soziale und wirtschaftliche System des Landes lahmgelegt haben, nennen ihre Bewegung En Marche, vorwärts. Als Emmanuel Macron En Marche mit großem E für Emmanuel und großem M für Macron plus Ausrufezeichen 2016 gründet, ist er noch Mitglied der Regierung, als Wirtschaftsminister zuständig für Reformen, die viele linke Sozialisten und radikale Linke vehement ablehnen. Ganz anders die Arbeitgebervereinigung, deren Präsident Gattaz viel von Macrons Engagement hält. Ich mag diese Initiative. Ich finde das erfrischend. Und wenn er eine große Debatte lostreten kann, ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl, dann könnte das für frischen Wind sorgen. Es ist dann vielmehr ein Sturm, den Macron lostritt. Dabei hatten die Anhänger wirklich klein angefangen mit Haustürbefragungen, was die Franzosen beschäftige, was ihre Sorgen seien. Die Antworten der Fragebögen flossen in das Projekt En Marche ein. Und am 6.4.2016 war es dann soweit.
J'ai décidé qu'on allait
Ich habe En Marche als neue politische Bewegung geschaffen, sagte er bei der Gründungsveranstaltung in seiner Geburtsstadt Amiens. Eine Bewegung, die nicht links und nicht rechts ist, weil wir etwas anderes schaffen wollen, mit positiver Energie. Im August verlässt Macron die Regierung. Er ist frei und kann sich komplett seinem Projekt widmen. Im November erklärt er, Präsident werden zu wollen. Wie ein Schneeball rollt Macrons En Marche über das Land. In den Meetings wirbt ein enthusiastischer Macron-Marcheur für seine Ziele. Das ist eine Bewegung der Hoffnung. Unser Land braucht das. Wir tragen diese Bewegung gemeinsam bis ins Jahr 2017, bis zum Sieg. Kaum einer dachte da ernsthaft daran, dass Macron die Präsidentschaftswahlen gewinnen würde. Ein Mann ohne Parteiapparat, mit ein paar tausend Anhängern eher eine virtuelle Bewegung, denn ein konkretes Projekt. Es gibt keine Ideologie hinter En Marche, sagt der 18-jährige Pierre, ein Marcheur der ersten Minute. Macron denkt über vieles nach und teilt dann seine Gedanken mit den anderen. Für Frankreich hat En Marche 6 Baustellen ausgemacht, an denen es arbeiten will. Erziehung, Arbeitsmarkt, Modernisierung der Wirtschaft, eine neue Kultur der Moral bei den Politikern und ein starkes Europa. Was wir unseren Mitbürgern vorschlagen, sind keine Reformen, weil sie wollen keine Reformen, sondern es sind radikale Veränderungen in vielen Bereichen. Im Herzen dieses Projekts steht, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt an diesen Veränderungen. Nun, da Macron Präsident ist, wird En Marche zur Partei umgeformt. Ein neuer Name ist im Gespräch. Die nächste Herausforderung für En Marche steht bereits an. Bei den Parlamentswahlen im Juni gilt es, so viele Marcheurs wie möglich in die Nationalversammlung einlaufen zu lassen. Für die Kandidaten hat Macron klare Vorgaben formuliert. Gleich viel Männer wie Frauen, viele Vertreter der Zivilgesellschaft und eigentlich keine Mitglieder der alten Parteien. Ambitioniert in jedem Fall. En Marche will weiter marschieren, allerdings nicht auf das unreines Blut, die Furchen der Äcker tränke. So endet die französische Nationalhymne.
Und die ist bekanntlich nicht nur glorreich. En Marche möge der Sturm gelingen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag, den wir Je suis la France genannt haben, an dem wir Liebesgrüße aus Deutschland senden und auch an die deutsch-französische Freundschaft erinnern. Zum Beispiel an jenen Moment, als François Mitterrand die Hand von Helmut Kohl ergriff, im September 1984 auf dem Soldatenfriedhof in Verdun. Symbolträchtiger konnte der Ort nicht sein. Sie zeigten damit, dass Frieden unter Erzfeinden möglich ist, dass die Zeit Zeit der historischen Gegnerschaft hinter sich gelassen werden konnte und dass es möglich war, sich für eine dauerhafte Freundschaft zu öffnen. Und dennoch, das deutsch-französische Verhältnis zeigte in den vergangenen Jahren Abnutzungserscheinungen. Es hatte sich Ungeduld und Gleichgültigkeit eingeschlichen. 11 Millionen Franzosen wählten jetzt den europafeindlichen Front National in der Stichwahl. Rund 4 Millionen Wähler gaben eine carte blanche ab, einen weißen Wahlzettel, um ihre Unzufriedenheit mit den beiden Kandidaten Le Pen und Macron zu demonstrieren. Und zu 43% haben die Franzosen im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen für Europa kritische Kandidaten gestimmt. Christophe Braouet, Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Frankfurt, ging das auch gegen uns Deutsche?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Gerade diese Wahl zeigt ja, dass die Franzosen sich für den Europakandidaten entschieden haben und er mutig während der Wahlkampagne sich ausdrücklich für Europa ausgesprochen hat, was leider in Frankreich eher eine Seltenheit ist. Das zum einen. Zum zweiten, wir sprachen von den Symbolen. Er ist zu seiner Siegesrede begleitet von der europäischen Hymne gegangen, die Ode zur Freude. Und das ist ein starkes Zeichen, was er dann auch gesendet hat. Zum Dritten, er ist immer wieder in Berlin gewesen und gerade in Europafragen von Sylvie Goulard, der ehemaligen Präsidentin der Europa-Union in Frankreich, begleitet und beraten worden. Und all das spricht für einen deutlichen Weg in Richtung Deutschland. Dass das nicht einfach wird, glaube ich, muss man dann auch hinzufügen, weil er mit einer großen Dosis Selbstbewusstsein den Anspruch hat, dass Deutschland und Frankreich wieder auf Augenhöhe sprechen.
Das ist schon mal ganz gut. Marine Le Pen hatte die deutsch-französischen Beziehungen in ihrem Wahlkampf schlecht geredet. Das tut sie schon lange. Frankreich dürfe sich nicht länger Deutschland unterwerfen. Und der Saal jubelte, als sie das gesagt hatte. Offenbar gibt es aber doch dieses Gefühl in der französischen Gesellschaft, dass wir nicht nur Partner sind, sondern der eine dem anderen sagt, wo es lang geht. Wie erleben Sie das?
Ich glaube, über die letzten Jahre ist die wirtschaftliche Entwicklung in Frankreich prägend gewesen für dieses Gefühl, dass man eben nicht mehr untergleichen, sondern dass man von Deutschland abgehangen wurde. Das aber jetzt rein wirtschaftlich. Mhm. Darüber hinaus hat man in der Finanzkrise durchaus gemerkt oder empfunden, dass es nach deutschem Takt geht, dass die deutschen Vorgaben in Sachen Finanzpolitik das Sagen haben. Und weil es Frankreich wirtschaftlich nicht so gut ging, Frankreich quasi nicht mitreden konnte und seine Attitüden verändern wird. Deshalb ist für Macron so wichtig, dass er sagt, zum einen, Strukturreformen sind unentbehrlich und er ist ein Kandidat der Reformen, auch schmerzhafte Reformen schon angekündigt hat, um dann eben auch mit gestärkter Wirtschaft auf Augenhöhe mit Deutschland sprechen zu können.
Schauen wir nochmal nach den Stärken dieser Freundschaft. Der französische Präsident und die deutsche Kanzlerin treffen sich vor jedem EU-Gipfel. Das ist schon immer so gewesen. Nichts landet sozusagen auf dem Tisch der Europäischen Union, was nicht vorher von Paris und Berlin besprochen wurde. Was kann man jetzt von Emmanuel Macron eigentlich erwarten, dem neuen französischen Präsidenten? Was, und Sie haben es angesprochen, vor allem die Wiederbelebung des deutsch-französischen Verhältnisses betrifft?
Also er hat ja klar angekündigt, dass er eine Europareform möchte im Sinne einer viel stärkeren Integration. Er kommt mit klaren Vorstellungen, die nicht mit den Deutschen übereinstimmen. Und somit wird man, glaube ich, freundschaftlich sich durchaus auseinandersetzen müssen, um auch zu vermeiden, dass es ein deutsches Europa gibt, sondern eben, dass man wieder den Kurs auf ein europäisches Deutschland findet. Das ist die Erwartungshaltung eines Macron, der gestärkt durch einen deutlichen Wahlsieg, besser als erwartet, jetzt die Präsidentschaft antritt.
Seit Jahren fahren der französische und auch der deutsche Außenminister zum Beispiel gemeinsam in die Krisenregionen rund um Europa, aber auch nach Mali, Tunesien, Moldau, Georgien und in die Ukraine. Vielleicht können wir noch mal herausarbeiten, worin eigentlich genau die Stärken dieser Freundschaft liegen, über die außenpolitischen Beziehungen hinaus.
Also die Stärken liegen zum allerersten in der Integration der Zivilgesellschaft. Mhm. Es gibt kein Land, mit welchem es so viele, vielschichtige Austausche gibt, wie zwischen Deutschland und Frankreich. Partnerschaften, deutsch-französische Hochschule, vom Urlaub ganz geschwiegen. Also es sind zwei Länder, die sich näher gekommen sind wie kein anderes Land. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Sockel. Und der hat sich auch bewährt in den letzten Jahren, wo das deutsch-französische Verhältnis, linde gesagt, wirklich sehr mau war. Aber die Zivilgesellschaft machte weiter. Das Zweite ist die institutionelle Verankerung, ob man es will oder nicht. In jedem Ministerkalender stehen eben die nächsten deutsch-französischen Treffen und dann müssen diese eben vorbereitet werden. Also die institutionelle Verankerung hilft dann eben bei einem Präsidentenwechsel, dass man sofort auf die Spur kommt. Und ich bin absolut überzeugt, dass hier konkrete Vorschläge ausformuliert werden zwischen Deutschland und Frankreich, damit sie in Europa diskutiert werden. Und das geholfen dadurch, dass Macron letztendlich der erste französische Sozialdemokrat oder Sozialliberale ist, der somit etwas verkörpert, was in Deutschland eben die politische Mitte ausmacht.
Verraten Sie uns zum Schluss, Herr Brauer, was Ihre Liebe zu Frankreich ausmacht, zu Ihrer Heimat, oder ist die längst Deutschland geworden?
Nein, ich fühle mich wirklich als Doppelstapler, als doppelkulturell und in der deutsch-französischen Gesellschaft somit sehr wohl aufgehoben. Liebe zu Frankreich, ich glaube, das, was entscheidend ist, ist, dass eben Deutschland und Frankreich gemeinsam sich für Europa einsetzen. Und da sehe ich absolut die richtigen Vorzeichen jetzt gegeben mit der Wahl von Macron.
Christoph Brauer, Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Frankfurt, haben Sie herzlichen Dank. Hier kommt die zweite literarische Liebeserklärung von Marguerite Duras. Der Text stammt aus dem Jahr 1957, ein Text über die Freiheit von Paris.
Wir werden es niemals so weit bringen, seufzen die Amerikaner angesichts der Place de la Concorde. Der andere Punkt, in dem sich alle einig sind, ist die Freiheit. Wo auch immer sie herkommen, alle finden sie, dass verglichen mit Paris selbst Rom provinziell ist. Hier sind der Freiheit der Sitten keine Grenzen gesetzt. In den Cafés küssen sich Paare unterschiedlicher Hautfarbe. In der Avenue de l'Opéra umschlingt ein Senegalese ein junges, blondes Mädchen. Es kann sich ganz ohne Zweifel nur um eine Stadt handeln, Paris. Und wenn man sich mit dem Volk von Paris unterhält, erweckt es den Eindruck, zumindest sagt man uns so, sich selbst zu regieren. Seine Scheinregierungen links liegen zu lassen, mündig genug zu sein, keiner von ihnen linientreu zu folgen, sich seine Meinung selbst zu bilden, die offizielle Politik permanent zu verspotten. Mit anderen Worten, Paris schreitet von ganz alleine in der Geschichte voran. Und keine seiner Regierungen vermag ihm zu folgen. Sein freies Urteilsvermögen ist legendär, seine Abscheu vor den Machthabern nicht minder. Paris liest zwischen den Zeilen der Geschichte. Es hat ein sicheres Gespür. Seit 150 Jahren schon lässt es sich nicht mehr betrügen. Und das ist für alle sofort zu spüren. Diese Freiheit zeigt sich überall, auch in den unerwartetsten Details, und grenzt zugegebenermaßen manchmal an Schamlosigkeit. Jener berühmte Spiegelsaal, von dem alle Welt schwärmt, Sie können sich nicht vorstellen, wie schmutzig seine Spiegel sind, berichtet uns ein Italiener. Doch schmutzig oder nicht, Sie wissen ganz genau, dass wir immer dorthin zurückkehren. Also, was soll's? Und diese Katzen, sagt eine Holländerin, diese Katzen, die man hier überall sieht, die sich überall ausstrecken und überall zu Hause sind, in den Tabakläden ebenso wie in den Apotheken, wo sie kein Mensch verscheucht, wo sie auf den Medikamenten schlafen. Für unser Eins ist das etwas ganz Außergewöhnliches.
HR2, der Tag. Je suis la France. Liebesgrüße aus Deutschland. Und die hat die Grande Nation auch dringend nötig. Diese Wahl hat Erleichterung gebracht. Emmanuel Macron war nicht der Kandidat der Herzen, sondern einer, der Schlimmeres verhindern musste. Die eigentliche Siegerin heißt Marine Le Pen, die sich bereits warm läuft für den nächsten Präsidentschaftswahlkampf. Und der beginnt schon in weniger als 5 Jahren. Wir haben unsere Kollegin Barbara Kostolnik aus dem ARD-Studio Paris gebeten, uns ihre Gefühle zu schildern am Tag danach, nach einer Wahl, die offenbar auch bei ihr einen bitteren Geschmack hinterlässt.
Vermutlich war ich genauso erschöpft und ausgepumpt wie viele Französinnen und Franzosen nach diesem elendlangen, schmutzigen Wahlkampf, in dem man sich bisweilen fühlte wie im Schleudergang einer Industriewaschmaschine. Kandidaten kamen, Kandidaten gingen, Affären kochten hoch und fielen in sich zusammen und am Ende stand keine Marine Le Pen. Enorme Erleichterung um 20 Uhr. Aber ehrlich gesagt war spätestens nach dem missratenen TV-Duell vom Mittwoch klar gewesen, dass die Kandidatin des rechtsextremen Front National diese Wahl nicht gewinnen würde. Und trotzdem war da natürlich immer noch diese kleine Stimme im Hinterkopf, die Brexit und Trump piepste. Ich hatte auch einen Text, einen Plan B vorbereiten wollen. Aber als ich in den Computer Marine Le Pen wird als erste Präsidentin in den Élysée-Palast eintippte, nein. Allein der Gedanke, dass eine rechtsextreme Kandidatin Frankreichs Staatspräsidentin werden sollte, löste eine komplette Schreib- und Denkblockade aus. Unvorstellbar. Ein abgeschottetes Frankreich, ausländerfeindliche Parolen, Unterdrückung der sogenannten Systempresse, Trumpland direkt vor meiner Nase. Es ging nicht. Und es kam ja auch nicht so. Zum Glück. Nun also Emmanuel Macron, 39. Investmentbanker und Philosoph und doch irgendwie schlecht greifbar. Ein Phantom mit einem freundlichen Gesicht. Die Euphorie, die dieser Kandidat vor allem in Deutschland auslöst, hat sicherlich mit der Erleichterung zu tun, dass der Kelch Le Pen an Europa noch einmal vorübergegangen ist. Aber eigentlich sieht es nicht gut aus für Macron. Er mag schlau sein, gewinnend, bislang alles bekommen haben, was er sich vorgenommen hat, inklusive der Liebe seiner 25 Jahre älteren Brigitte. Aber ob er es tatsächlich schafft, sein Land von diesem Mehltau aus Pessimismus und Resignation zu befreien? Die Berufskrawallos sind schon wieder auf den Straßen, protestieren, weil ihnen sonst offenbar etwas fehlt. Das Krisenlamento wird nicht verstummen. Vor allem die wirtschaftlichen Probleme der Franzosen, ihre hohe Arbeitslosenquote, bergen ein gewaltiges Konfliktpotenzial. Und die Veränderungen, die Macron seinem Land verordnen will, werden nicht über Nacht greifen. Er braucht Vertrauen, das er nicht hat, noch nicht und vielleicht nie bekommt. Sehr viele Franzosen trauen einem ehemaligen Investmentbanker schlicht nicht über den Weg. Das eint übrigens linke und rechte Radikale. Sie weigern sich, Macron diesen Vertrauensvorschuss zu geben, lehnen ihn als angeblichen Globalisierungsguru rundweg ab. Vielleicht ist das der Hauptgrund, warum ich am Tag 1 nach der Wahl so erschöpft bin, mich kaum wirklich freuen kann. Weil ich ahne, dass Frankreich und damit Europa und Deutschland unruhige Tage, Wochen, Monate bevorstehen.
Und möglicherweise ist es am Ende dann doch der Euro gewesen, der Marine Le Pen als Präsidentin der Grande Nation verhindert hat, auch wenn die Mehrheit der Franzosen die Entwicklung der Europäischen Union kritisch sieht, auf die gemeinsame Währung wollten sie dann doch wohl nicht verzichten. Die Union wäre zwar nicht am Ende gewesen, wenn Le Pen die Wahl gewonnen hätte, aber der Angst vor einer Le Pen-Präsidentschaft hätte die EU vermutlich neben der Schnappatmung ins zwischenzeitliche Koma versetzt. Nun atmen alle tief auf und durch, freuen sich über Emmanuel Macron und lassen keinen Begriff aus der Metaphernkiste aus, weil viele eben glauben, sie haben es mit einem echten europäischen Überzeugungstäter zu tun. Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Macron wird kein einfacher Partner sein. Er strebt nämlich umfangreiche Reformen an. Welche sind das?
Also auf Europa bezogen ist die wichtigste Reform wohl, dass er aus dem Euroraum mehr machen will oder dass die Länder, die zum Euroraum gehören, zusammen mehr machen sollen, sich mehr umeinander kümmern, füreinander einstehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das sind natürlich Reformen, die vor allem Frankreich in besonderem Maße dienen sollen. Also Solidarität der Stärkeren für Schwächere, ein eigener Haushalt für den Euroraum, ein eigenes Parlament, ein eigener Euro-Finanzminister. Das ist ganz klar ein Signal, dass ihn die ganze EU nicht besonders interessiert, sondern vor allem eben die EU-Staaten, in denen es den Euro gibt. Und da sieht er eben auch ausbaufähige Gemeinsamkeiten.
Mal ganz abgesehen von diesen illustren Ideen für die Zukunft Europas, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Vorschläge auch umgesetzt werden können?
Also diese Chance, diese Vorschläge sind erstmal chancenlos, denn viele, zum Beispiel die Bundesregierung, aber auch andere sehen in diesen Vorschlägen die Eintrittskarte für die Vergemeinschaftung der Schulden, vor allem für die exorbitant hohen französischen Staatsschulden. Also würde das bedeuten, aus Berliner Sicht zum Beispiel, dass Deutschland mehr denn je zum Zahlmeister der Europäischen Union, vor allem für die notleidenden Euro-Staaten werden könnte. Und das will natürlich vor allem Berlin nicht nur mit Blick auf Frankreich, sondern vor allem auf die Staaten, in denen es wirklich nicht gut läuft, wie zum Beispiel Italien. Und trotzdem wird das die zentrale Frage der nächsten Wochen sein. Wie solidarisch ist der Euroraum untereinander? Und dieser Streit, den es ja schon gab, der wird sehr viel schärfer werden in den nächsten Tagen.
Und Macron hat vor allem nicht lange Zeit für diese Erneuerung der Europäischen Union und um seine Pläne umzusetzen. Sonst hat er gesagt, drohe der Frexit und das Erstarken des Front National. Wird diese Gefahr in Brüssel kommentiert und überhaupt gesehen?
Ja, in Brüssel schon. Die EU-Kommission sieht die Gefahr und da ist man ja auch überhaupt gar nicht einverstanden mit der Hartleibigkeit, so wird das gesehen, Deutschlands, vor allem in der Fiskalpolitik. Und das wird natürlich vor allem Deutschland zum Umdenken zwingen, denn egal, was in Brüssel gedacht wird, handeln tut Deutschland. Deutschland ist der mächtigste Player nach wie vor. Da wird die Europapolitik ganz in besonderem Maße bestimmt. Also wird man da natürlich auch umdenken müssen in Deutschland, denn da hat man natürlich auch kein Interesse daran, dass vielleicht bei den nächsten Wahlen in 5 Jahren oder schon bei den Parlamentswahlen im Juni Kräfte stark werden, die dem europäischen Gemeinschaftsprojekt schaden können.
Sie haben gesagt, Deutschland hat keine Lust, den Zahlmeister zu geben, aber Emmanuel Macron hat ja schon einen Pfeil in Richtung Deutschland abgefeuert, indem er eben deutlich machte, dass die deutsche Exportunabhängigkeit weder für die Eurozone noch für Deutschland gut sei. Das sei nicht tragbar, hat er gesagt. Da könnte möglicherweise noch mehr kommen. Wie wird diese Äußerung kommentiert?
Ja, das perlt völlig ab, sowohl in Berlin, aber auch in Brüssel. Denn man muss ganz klar sagen, diejenigen, die für Deutschland eintreten, diejenigen, die Deutschland sehr skeptisch sehen, die sagen ganz klar, Deutschland wird europapolitisch noch mächtiger werden. Vor allem hat das mit dem Brexit-Schock zu tun. Denn da geht es ja um viel Geld in der Zukunft. Wer zahlt die Britenlücke? Und da ist auch klar, dass Berlin das tun muss, nicht unbedingt die Franzosen. Und diese Überzeugung ist natürlich auch bei den deutschen Diplomaten hier in Brüssel da. Aber das ganz große Problem oder die Herausforderung ist natürlich, wenn Berlin in Zukunft mehr zahlt für die Europäische Union, dann wird Deutschland natürlich mehr denn je auch die EU-Spielregeln bestimmen wollen. Und das ist natürlich etwas, was Frankreich nicht so gut gefällt und was die Position von Macron zumindest europapolitisch etwas schwächt.
Andreas Meyer-Feist, herzlichen Dank nach Brüssel. Patrick Modiano, der 2014 den Literaturnobelpreis bekam, schrieb 1968 als 23-Jähriger seinen Erstlingsroman La Place de l'Étoile. In diesem Roman, der erst 2010 in Deutschland veröffentlicht wurde, steht der Jude Raphael Schlemilowitsch im Mittelpunkt der Geschichte. Er schlägt seinem Französischlehrer Debigore vor, im Unterricht doch mehr französische Schriftsteller zu lesen, um das gefühlvolle Frankreich zu fühlen.
»Warum nehmen wir mit Ihnen nicht die Heimatschriftsteller durch?«, schlug ich Debigore vor. »Ich würde mich damit begnügen, die Provinz zu erforschen, mich an französischen Brunnen zu laben. Hören Sie, im ersten Trimester erzählen wir Ihnen von Ihrem Freund Béraud. Dieser Mann aus Lyon scheint mir bestens geeignet. Ein paar Textinterpretationen zu L'Eluron de Sabola. Dann fahren wir mit Eugène Leroy fort. Jacques le Croquant und Mademoiselle de la Ralphie werden Ihnen die Schönheiten des Périgord enthüllen. Dank Léon Cladel machen wir einen kleinen Abstecher ins Quercy. Unter der Schirmherrschaft eines Charles Goffic weilen wir in der Bretagne. Von Roupnel lassen wir uns darauf ins Burgund entführen. Das Bourbonnais hat für uns nach La Vie d'Ensemble von Guillaumin nicht mehr das kleinste Geheimnis. Alphonse Daudet und Paul Arène lassen uns die Düfte der Provence schnuppern. Wir plaudern über Moras und Mistral. Im zweiten Trimester genießen wir den Herbst in der Touraine. Haben Sie L'Enfant à la Balustrade gelesen? Großartig! Das dritte Trimester widmen wir den psychologischen Romanen von Édouard Estonnier aus Dijon. Mit einem Wort, das gefühlvolle Frankreich. Sind Sie zufrieden mit meinem Programm? Da meine Mitschüler nicht einsehen wollen, dass Moras, Jacques und Béraud ihresgleichen sind, da sie Charles Goffic und Paul Arène verschmähen, werden Debigore und ich ihnen von einigen universaleren Erscheinungsformen des französischen Genies erzählen. Urwüchsigkeit und Derbheit, Schönheit der Klassik, Schlagfertigkeit der Moralisten, Ironie Voltaires, Subtilität des analytischen Romans, Heldentradition von Corneille bis Georges Bernanos.
Und von diesem Georges Bernanos stammt der Satz, Hoffnung ist das erste Risiko. Es ist das Risiko aller Risiken. Wohl wahr, aber ohne geht's eben auch nicht. Je suis la France, Liebesgrüße aus Deutschland, Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Nina George, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, Präsidiumsmitglied des Deutschen Pennzentrums, schreibt seit 1992 Romane, Essays, Reportagen, Kurzgeschichten und Kolumnen. Ihr Roman Das Lavendelzimmer stand nicht nur 63 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, sondern auch auf der Bestsellerliste der New York Times. Ein Ritterschlag, der nur sehr wenigen deutschen Autoren bisher zuteil wurde. Frau George, einen guten Abend nach Berlin.
Guten Abend und bonsoir nach Hessen.
Bonsoir. Sie schreiben als Deutsche über die Franzosen und Frankreich, über die Liebe und die Magie des südlichen Lichts. Sie leben gewissermaßen in diesen beiden Welten. Ist die Liebe für Sie eine Meisterin aus Frankreich?
Es heißt ja nicht umsonst Faire l'amour. Ich denke, dass für die Franzosen Lieben tatsächlich eine Art Tätigkeit ist. Und die Liebesfähigkeit und die Liebestätigkeit der Franzosen durchsetzt für mich den ganzen Alltag. Das ist also nicht nur die Liebe zum Essen, sondern man nimmt sich Zeit zur Regeneration, für Gespräche. Das heißt, man nimmt sich Nähe, man nimmt sich Menschenliebe, man nimmt sich Austausch. Das spiegelt sich auch in familiären Traditionen und einer eigenartig intensiven Liebe zu der Qualität der Dinge. Also die Franzosen lassen nicht nur Häuser und Käse in Würde altern, sondern sie bewahren eigentlich die Würde des Gewordenen. Sie haben eine Präzision der Sprache. Also kurz gesagt, sie sind auch wahnsinnig liebenswert untereinander. Dazu gehört Bonjour, Merci. Im Straßenverkehr habe ich selten so viel gegenseitigen Respekt gesehen. Ich denke, ja, Frankreich, du bist die Meisterin der Liebe.
Ach, kommt ein bisschen drauf an mit dem Straßenverkehr, wo man sich befindet. Ich glaube, in Paris ist das ein bisschen anders als beispielsweise in der Bretagne oder ja, vielleicht im Süden. Aber sind wir auf der anderen Rheinseite sozusagen die Schüler dieser Meisterin der Liebe?
Ich würde das uns durchaus eigentlich empfehlen, diese Schülerinnen und Schüler zu werden. Zum Beispiel fühle ich mich, wenn ich mich dort bewege, als Frau, aber auch als Künstlerin sehr viel anerkannter. Die Art, wie nicht nur mit den Dingen, mit den wichtigen Lebensdingen umgegangen wird, sondern auch die Art, wie mit Kunst und Kultur umgegangen wird, das spricht schon auch dafür, dass Emotionalität dort auch ein hohes Gut ist. Und schaut man irgendwie auf die preußischen Tugenden, ist Emotionalität nicht gerade sehr weit oben. Aber für Franzosen ist Emotionalität kein Widerspruch zur Intellektualität. Und da wünsche ich mir manchmal, ja, da könnten wir durchaus was lernen.
Unsere Sendung heute ist neben politischer Analyse auch eine Liebeserklärung an Frankreich. Sie leben in Deutschland und in Frankreich, manchmal in der Provence. Was lieben Sie so besonders an diesem Frankreich?
Also um genau zu sein, unser Hauptwohnsitz in Frankreich ist die Bretagne. Ab und zu sind wir auch in der Provence, was durchaus auch schon zwei sehr gegensätzliche Mentalitäten ist. Aber wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, ich rezentriere mich. Ich werde langsamer, ich lebe intensiver, ich fühle mich zu Hause in dem, was Frankreich ist, als ob es etwas mehr Wert legt auf die Dinge, die im Leben wirklich wichtig sind. Ich tauche ein in Licht und in Wärme und in Duft und in Farben. Und wenn ich in die Provence fahre, dann auch, weil ich etwas in mir zum Atmen bringen möchte. Also die Selbsterfahrung, die man hat, körperlich, emotional, seelisch, in Südfrankreich ist ein ganz anderes Empfinden als in Nordfrankreich, als in der wilden, rauen Bretagne, wo man sehr auf sich selbst zurückgeworfen wird. Und im Süden ist es oft eine sehr, sehr sinnliche Erfahrung. Also weil man vergessen hat, worum es eigentlich im Leben geht, ab in die Provence.
Ab in die Provence, da wollen wir jetzt nochmal eben hinreisen gedanklich. Sie sind zur Recherche des Romans Das Lavendelzimmer in die Provence gefahren und das war auch purer Eigennutz, denn Ihr Vater war da gerade gestorben und Ihnen war so kalt. Wurde es Ihnen wärmer, als Sie dann in Sanary-sur-Mer anfingen zu schreiben?
Auf jeden Fall, denn ich habe dort wieder wahrhaftig gemerkt, dass ich überhaupt am Leben bin. Ich habe aus der Welt getrunken und zwar aus einer unverbauten Welt. Also ich war ganz dicht an der Erde, am Himmel, am Wasser, an Tag und Nacht. Ich war quasi nicht eingesperrt in der Stadt. Und ich wurde dann auch aus mir selbst wieder ausgesperrt. Ich kam wieder in meinen eigenen Körper zurück. Eigentlich ist es so, wenn man sich wiederfinden möchte, sollte man in den Norden Frankreichs fahren. Und wenn man sich verlieren möchte, dann eigentlich in den Süden.
Und im Norden weht auch der Wind von vorne immer. Wird man schön durchgeblasen. Könnte Ihr Roman Das Lavendelzimmer eigentlich nur in Frankreich spielen oder wäre Deutschland vielleicht auch ein geeigneter Schauplatz gewesen? Aber ich glaube, Sie haben die Frage schon beantwortet.
Ich befürchte, das musste in Frankreich spielen. Gerade die Liebe zur Literatur, zur Kunst, zur Kultur Man identifiziert sich mit bestimmten Kunstwerken, mit einer bestimmten Literatur. Das ist in Frankreich viel ausgeprägter. Und gerade ein Mann, der Bücher wie Medizin für die Seele verkauft, der wurde in Frankreich natürlich, nun ja, das ist tatsächlich etwas realitätsnah. Und ich folgte außerdem zwei sehr frankreich-spezifischen Phänomenen in dem Roman. Es ist sozusagen die Tradition des blau-melancholischen Romans im Sinne von François Sagan oder Marguerite Duras. Naja, und es ist auch die Tatsache, dass dort drin eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer verheirateten Frau erzählt wird. Das ist ein Lebenskonzept, was in Frankreich durchaus nicht unbedingt Tradition hat, aber es kommt häufiger vor. Mhm. Und ich denke, das kann tatsächlich nur in Frankreich spielen. Abgesehen davon, der Trip gen Süden, um sich wiederzufinden, den hätte ich nicht ganz so sinnenfreudig beschreiben können, wenn er stattdessen ins Allgäu gefahren
wäre. Ja, obwohl das auch ganz hübsch ist, ehrlich gesagt. Nun, nachdem nun die große Schlacht geschlagen ist, braucht die Grande Nation unsere Liebe mehr denn je, sage ich mal, weil das Ringen um Frankreichs Zukunft trotzdem weitergeht. Wir haben heute in der Sendung über die gespaltene Nation gesprochen, über die großen Aufgaben, die Macron, Emmanuel Macron, der neue Präsident, zu bewältigen hat. Was glauben Sie, wie sich diese unsere Liebe zu Frankreich konkret ausdrücken könnte?
Ich würde gerne damit anfangen zu sagen, was diese Liebe nicht braucht. Sie braucht auf gar keinen Fall Verklärung und sie braucht auch keine Patronisierung. Also Frankreich hat vermutlich die schönste Landschaft und das schönste Klima und die beste Küche Europas, aber es ist kein Feriencenter. Es ist nicht dafür da, unsere Träume zu erfüllen, unsere Sehnsucht nach Auszeit. Da würden wir nur schwärmen, wie jemand, der verliebt ist und der sich eigentlich Illusionen über den Partner macht. Und wenn wir Frankreich wirklich lieben wollen, dann müssen wir auch anfangen, die Brüche zu sehen. Die Anstrengung, die jetzt auch vor der Nation liegen, nicht nur vor Macron, sondern vor jedem. Und wir müssen diesen Respekt erweisen. Das heißt, hinfahren, ja, aber sich dort auch anständig benehmen. Frankreich ist kein All-Inclusive-Club und deswegen müssen wir auch genau hinsehen, wie wir auch umgehen. Und als Zweites würde ich sagen, dass die Liebe sich damit ausdrückt, dass wir auch nicht patronisieren. Die Franzosen, vor allen Dingen meine geliebten Bretonen, sehen oft mit Neid, aber auch Bewunderung auf uns, auf Madame Merkel, auf die wirtschaftliche Stabilität. Und manchmal fühlen sie sich ein Hauch unterlegen. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, macht es wie wir, dann wird alles besser. Sondern zeigt uns, liebe Franzosen, wie man lebt, wie man sich auf die wichtigen Lebensdinge konzentriert. Und wir werden uns damit revanchieren, dass wir euch nicht vorwerfen, dass ihr euch nicht so für die preußischen Tugenden interessiert.
Nina George, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Je suis la France, Liebesgrüße aus Deutschland, die wollten wir heute senden am Tag nach der Wahl von Emmanuel Macron, dem übrigens nur ein Buchstabe fehlt zum Macaron. Und das ist dieses Baiser-Gebäck, das es nicht nur in Frankreich gibt, sondern mittlerweile auch hierzulande. Es besteht aus zwei relativ mürben, festen Hälften und in der Mitte ist der süße, weiche Kern. All das wird Herr Macron brauchen, der vielleicht auch ganz gerne die Macaron isst. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und jetzt nehmen wir nochmal die Hand aufs Herz und holen tief Luft für die hier.